Ja, ihr Lieben, ich möchte heute am Palmsonntag aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 12 bis 24 lesen. Johannes, Kapitel 12, von Vers 12 bis 24. Handelt sich da um diese Geschichte von dem Einzug Jesu in Jerusalem. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er diese Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ihr Lieben, wir kennen alle diese Geschichte von dem Einzug Jesu in Jerusalem. Und ich möchte euch heute ein bisschen ein Bild vor Augen malen, weil diese Geschichte und das Umfeld dieser Geschichte dazu angetan ist, ein Bild zu zeichnen über Jesus. Ein Bild zu zeichnen über das, wer Jesus ist. Und dass es von großer Bedeutung ist, dass wir ihn so sehen, wie er sich selber offenbart. Es ist eine Offenbarungsgeschichte. Ihr Lieben, ich möchte diese Geschichte und das Umfeld dieser Geschichte von einem Vers aus ein wenig euch vor Augen stellen. Ich glaube, dass ein Schlüsselvers ist in dieser Geschichte. Und dieser Schlüsselvers ist ein Wort, das Jesus sagt zu seinen Jüngern und den Umstehenden in diesem Zusammenhang, den wir gerade gelesen haben, wo er sagt: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen sich verherrlicht oder verherrlicht werde. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Ich denke, das ist so irgendwie ein Schlüsselvers, der uns ein bisschen hineinführen kann in das, worum es geht. Es ist eine Offenbarung. Es beginnt sozusagen mit diesem Einzug in Jerusalem etwas, was mit einer tieferen, größeren Offenbarung über Jesus zu tun hat. Dass wir Jesus wirklich so sehen, wie er ist, in den verschiedenen Aspekten. Denn ich werde gleich noch drauf kommen, immer wieder, wenn wir nicht das ganze Bild Jesu sehen, dann schneiden wir etwas ab von ihm, wir amputieren Jesus. Und es ist wichtig, dass wir an keiner Stelle Jesus amputieren. Das ist nicht alles, was über Jesus ausgesagt wird hier, aber einiges, was ihm in diesem Zusammenhang. Ich möchte diese Geschichte ein wenig einbetten in das Umfeld, um es noch ein wenig griffiger zu machen. Ihr Lieben, es beginnt damit, in dem Kapitel davor, dass Jesus kommt auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem und da erreicht ihn die Nachricht von Martha und Maria, die ihn gut kannten, sind befreundete Familie, dass ihr Bruder, der Lazarus, sterbenskrank ist. Und sie rufen Jesus und sagen, Jesus, bitte komm und hilf und heile du ihn. Und auf dem Weg nach nach Bethanien, das ist ganz in der Nähe von Jerusalem, überhaupt nicht weit weg von Jerusalem, da stirbt Lazarus. Jesus hat das verzögert, auch mit Absicht verzögert. Wir lesen diese Geschichte. Nun, als dann Jesus hinkommt zu dem Lazarus und vor das Grab kommt, wird das Stein weggewälzt und er ruft, Lazarus, komm heraus. Es ist eine Totenauferweckung. Es ist jene Totenauferweckung im Neuen Testament durch Jesus, die am meisten Aufsehen erringt. Auch deswegen am meisten Aufsehen erringt, weil es ist kurz vor Passa. Es ist kurz vor dem Passafest und da sind Tausende und Tausende von Juden aus dem ganzen Land, kommen sie nach Jerusalem und nicht nur aus dem ganzen Land, sondern darüber hinaus, aus den ganzen weiteren Teilen rundherum, aus den griechisch sprechenden Teilen. Es kommen aus vielen Ländern Juden nach Jerusalem und auch solche, die Juden geworden sind, man nennt sie Proselyten, und sie kommen dorthin. Nun, als Jesus den Lazarus auferweckt hat, da sind viele Juden zu den Pharisäern gegangen und haben ihnen gesagt, was Jesus getan hat. Nicht um Jesus anzuschwärzen, sondern ihm in eine bestimmte Weise es auch zu sagen, weil die Leute waren sozusagen, natürlich haben sie viele schon gehört von dem, was Jesus an großen Wundern getan hat. Und die Frage war im Raum sozusagen, in der Atmosphäre, ist dieser Jesus, der Messias. Aufgrund dieser Mitteilung tritt der Hohe Rat zusammen. Alles noch kurz, bevor diese Geschichte hier beginnt. Der Hohe Rat tritt zusammen, der Hohepriester Kaiphas ist dabei und sie beratschlagen, was machen wir denn mit ihm? Wenn das so weitergeht, dann gibt es einen messianischen Aufstand. Und wenn es einen messianischen Aufstand gibt, weil vielleicht die Leute ihn ausrufen als den Messias und damit als den König Israels, dann bekommen wir Probleme mit den Römern. Und dann würden die Römer vielleicht sozusagen das Joch über Jerusalem und Israel noch verstärken und es zerstören. Es würde eine schreckliche Kampf stattfinden. Und da sagt der Kaiphas ein berühmtes Wort. Er sagt zu den anderen Mitgliedern des Hohen Rates, es ist nützlicher, wenn ein Mensch für die ganze Nation stirbt, als dass die ganze Nation zugrunde geht. Und der Johannes-Evangelist schreibt, wie er das dann berichtet hier im Johannes-Evangelium, das hat er nicht von sich selber gesagt. Sondern das hat er durch die Führung des Heiligen Geistes unbewusst gesagt. Er ist derjenige, der für das ganze Volk stirbt, damit das Volk nicht zugrunde geht. Da ist eine tiefere Bedeutung hinter dem und der hat es aber nicht so gemeint. Der Kaiphas. Er hat dann gemeint, es ist besser, wenn wir den beseitigen, als dass die Römer dann kommen und uns vernichten. Aber er hat schon ein prophetisches Wort gesprochen über die Bedeutung dessen, was kommen wird. Ihr Lieben, in diesem kleinen Zusammenhängen, je mehr es dem Tode Jesu nahe geht, wenn man die Evangelien liest, dann hat jedes Wort noch einmal mehr Bedeutung. Und es zeigt sich auch an diesem kleinen Element, dass hinter den Geschehnissen um den Tod Jesu herum ist alles geplant. Alles entspricht einer Folge von Dingen, die Gott vorbereitet hat. Da ist nichts zufällig. Versteht ihr, das ganze Geschehen mit dem Tod Jesu, Das dürfen wir nie und nimmer unter irgendeine Überschrift setzen, dass da sozusagen irgendetwas passiert ist, was Gott entglitten ist, eine große Katastrophe oder ein großes Unglück. Nein, da ist alles geplant, damit es gezielt darauf hingeht und deutlich wird, was jetzt geschehen soll. Es muss geschehen. Deswegen hat auch der Kaiphas mitspielen müssen von Gott her. Er war unter der Führung sozusagen des Geistes unbewusst, obwohl er ein Gegner Jesu war. Aber er hat mit beigetragen, dass Jesus hingerichtet wurde. Es ist besser, es ist nützlich, es ist gut für uns, für unser Volk, wenn einer stirbt und nicht die ganze Nation zugrunde geht. Es ist ein tolles Wort. Wenn einer stirbt für die Nation, heißt es dort. Wenn einer stirbt für die Sünde Israels und dadurch Israel nicht zugrunde geht, im geistlichen Sinne. Und ihr Lieben, als der Hohe Rat hier zusammen ist und sich Gedanken macht über das Schicksal Jesu, da beschließen sie das sozusagen das Todesurteil über Jesu. Das war in dieser Situation. Sie haben sich vorgenommen, Jesus zu töten. Und sie haben auch darauf gewartet. Sie haben ja auch gehört, dass Jesus nicht weit weg ist. Dass er nach Jerusalem kommt, dann wollten sie ihn verhaften. Und sie haben auch den Leuten gesagt, wenn ihr seht, wo Jesus ist, bitte sagt es uns. Lest das alles nach in den Kapiteln davor. Aber es ist wichtig für diesen Zusammenhang. Und dann heißt es, und Jesus wandelte nicht mehr unter ihnen, sondern er ging in die Wüste. Er hat das auch erfahren, dass man ihn sucht. Aber wiederum, es muss die Stunde kommen. Immer und immer wieder. Jesus hat immer in seinem ganzen Leben, wenn er verschiedene Dinge getan hat, zum Beispiel immer wieder auch Leuten, die er geheilt hat, gesagt, sagt nichts darüber, wer ich bin. Die Stunde war noch nicht da, wo er sich offenbaren wollte. Und so war es auch jetzt, kurz bevor er nach Jerusalem kam. Nun, nach einer gewissen Zeit, wie er dann in der Wüste war, kam er zurück nach Bethanien, dort wo der Lazarus war. Er kam in das Haus eines Freundes Lazarus, den er auferweckt hat. Und als Jesus, das war 6 Tage vor Passa, heißt es, 6 Tage vor Passa, kam er zurück nach Bethanien. Und als er nun in Bethanien war, ging das wie ein Lauffeuer auch nach Jerusalem. Das war ja eben, wie gesagt, ganz nahe. Und als viele Leute erfuhren, dass er in Bethanien ist, bei der Familie der Martha, Maria und beim Lazarus, da sind sie hingeströmt. Sie sind hingeströmt, sie wollten Jesus sehen, aber nicht nur Jesus, sondern auch Lazarus. So heißt es, sie wollten Jesus und Lazarus sehen, den Jesus vom Tode auferweckt. Das war etwas so Unglaubliches, was Jesus hier getan hat, dass wir den müssen wir mit unseren eigenen Augen sehen. Und dann, ihr Lieben, hat sich Jesus selber auf den Weg gemacht. Und jetzt beginnt diese Geschichte. Von Kapitel 12, die ich gerade gelesen habe. Und er selber macht sich von Bethanien aus, und da sind schon Leute mit ihm, nach Jerusalem. Und es heißt auch, dass der Hohe Rat, der beschlossen hat, Jesus gefangen zu nehmen und zu töten, sie wollten auch den Lazarus gefangen nehmen und töten. Steht auch vorher, könnt ihr alles nachlesen. Weil er eben da auch ein Anlass war für einen messianischen Aufruhr, der eben mit diesem Wunder zu tun hatte. Und als die Kunde, heißt es, dann kam von nach Jerusalem, Jesus kommt. Da haben sich viele, viele Juden aufgemacht, auf dem Weg hinunter, den Berg hinunter, nach Bethanien, um ihn zu empfangen. Und da ist diese Geschichte, wo sie jetzt mit den Palmzweigen und so weiter sie sich brocken und dann Jesus empfangen und auch die Kleider vor ihm ausbreiten und wie sie ihm begegnen und ihn nach Jerusalem bringen, da rufen sie aus diesen großen Psalm 118, der Messias-Psalm ist, von dem immer klar war, wenn der Messias kommt, dann wird er empfangen werden mit diesem Ruf, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. der König Israels. So heißt es wörtlich. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiges Wort. Ich komme dann gleich noch einmal darauf. Sie haben ihn ausgerufen als den Messias. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der Gesalbte sozusagen. Und zwar wurde er willkommen geheißen als wer? Als der König Israels. Das ist Offenbarung. Jesus ist der König Israels. Er ist es jetzt noch. Komme ich nochmal drauf. Und diese Sache war nun natürlich gefährlich. Aber weil jetzt die Stunde gekommen ist, wo der Sohn Gottes, der Menschensohn, verherrlicht wird, das heißt auch offenbar wird, wer er wirklich ist, deswegen hat Jesus in dieser Situation nicht diesen Ausruf gewährt. Früher finden wir immer, sagt es nicht weiter, wer ich bin. Und jetzt lässt er es geschehen. Die Stunde war da, wo er offenbar wird. Ja, er ist der König Israels. Ja, er ist der Gesalbte. Und er lässt es geschehen. Ja, er macht noch etwas, was ihn ausweist als den König Israels und als den Messias. Er findet ein Eselfohlen, einen jungen Esel. Und er setzt sich darauf und er reitet auf einem jungen Esel in die Stadt hinein. Und das heißt, damit erfüllt werde, was gesagt ist über den Messias. Aus Sacharja 9, Vers 9. Freue dich, Tochter Zion, heißt es dort. Denn siehe, dein König kommt zu dir reitend auf einem jungen Esel. Und das war die Erfüllung, sagt der Johannes hier im Text. Und noch einmal, dieses Detail, dass er auf einem Esel reitet, wird noch einmal deutlich. Jesus hat sich ganz bewusst jetzt offenbart. Er hat das selber gemacht. Sie haben ihm nicht einen Esel unterschoben, er hat ihn geholt. Er hat ihn selber geholt, er hat sich draufgesetzt und gesagt, jetzt ist die Stunde. Jetzt wird es offenbar, wer ich wirklich bin. Ich bin wirklich der König Israels. Nun, die Jünger, heißt es, hier haben nichts verstanden. Sie verstanden nicht dieses Zeichen des Esels. Erst nachher heißt es, nachher, nach Tod und Auferstehung Jesu, gehen ihnen die Augen auf. Wird ihnen der Heilige Geist auch dieses Detail offenbaren? Und ihr Lieben, alles, was in diese Richtung geht, dass Jesus etwas erfüllt, was im Alten Testament vorhergesagt wird, ist alles dazu geschehen, um deutlich zu machen, es musste so geschehen. Es war von Anfang an ein Plan Gottes, den er durch Jahrhunderte hindurch vorbereitet hat. Mit prophetischen Worten, die hunderte Jahre vorher schon gegeben wurden. Und genau so ist es erfüllt worden. Weil dahinter nicht Menschenwerk steht, auch nicht böses Menschenwerk, sondern Gottes Plan. Er hat etwas erfüllt, nicht zufällig, also ganz bewusst gemacht. Jetzt war die Stunde. Und er hat es offenbart. Und nachher heißt es ja, dann nach der Auferstehung, dann merken wir ja und sehen wir in den Evangelien, wie es heißt, in diesen 40 Tagen, wo er noch mit den Jüngern zusammen war, da erklärte er ihnen aus den 5 Büchern Mose und aus den Psalmen und aus den Propheten, warum er leiden und sterben musste. Da hat ihnen Jesus auch diese Stelle noch einmal vor Augen geführt, aus Sacharja 9, siehe, dein König kommt zu dir reitend auf einem Esel. Nun, die Leute, die große Schar, die ihn da begeistert empfangen hat, die hat dieses Zeichen auch nicht. Die waren nicht so belesen, dass sie dieses Zeichen des Esels sozusagen irgendwo sehen konnten. Warum sie ihn als den Messias erhoben haben, das steht auch sehr deutlich dort in diesem Text, weil sie den Lazarus gesehen haben. Weil sie die Sekunde von dem Lazarus gehört haben, dass Jesus diesen Lazarus sozusagen vom Tode auferweckt hat. Deswegen waren sie nun gewiss, und nachdem sie alles Mögliche schon vorher von ihm gehört haben, waren sie nun gewiss, er ist der König der Juden, er ist der Messias, auf den wir warten. Zumindest viele Leute, die ihn da empfangen haben. Nun, die Geschichte geht dann ganz folgerichtig weiter, zunächst einmal in die Richtung, dass es heißt, da gab es einige Juden,
die stammten nicht aus Israel. Die waren nicht in dem Land Israel ansässig, sondern außerhalb. Man nennt das in der Diaspora, also außerhalb des Landes. Vielleicht waren es auch solche griechisch sprechenden Leute, die übergetreten sind zum Judentum. Und solche oder Juden, die im Ausland wohnten, die eben gekommen waren, um das Passafest, das ist das wichtigste Fest im Lande gewesen, wo Tausende sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben. Das heißt, da gab es ein paar Juden oder Proselyten, wie auch immer, die griechisch sprechend waren, die wollten unbedingt Jesus kennenlernen, persönlich kennenlernen. Und deswegen haben sie den Philippus gefragt. Philippus ist ein griechischer Name. Es kann sein, dass sie vielleicht gerade ihn deswegen angesprochen haben, weil er einen griechischen Namen hatte und wollten, dass er vermittelt. Philippus, sie haben sich nicht getraut, direkt an Jesus heranzukommen. Und sie haben den Philippus gebeten. Philippus, wir möchten so gerne Jesus persönlich kennenlernen. Kannst du das vermitteln? Kannst du uns zu ihm führen? Philippus geht zum Andreas und sagt, Andreas, da gibt es einige, die wollen Jesus kennenlernen. Und beide, Philippus und Andreas, kommen dann zu Jesus, heißt es, und sie sprechen mit ihm und tragen ihm diese Bitte vor. Und jetzt, als Antwort, nachdem sie das zu Jesus gesagt haben, da heißt es nun hier, Jesus aber antwortete ihnen und spricht, jetzt kommt dieses Wort, die Stunde, das war der Anlass jetzt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Das ist irgendwie der Schlüssel für diese ganze Situation, was da alles so vor sich geht. Ich werde es dann noch ein bisschen besser zusammenfassen, damit das noch klarer wird, was ich verstehe darunter. Er geht jetzt nicht auf das ein, was diese Juden hier wollen, diese griechisch sprechenden Juden, und stellt sich ihnen vor irgendwie, sondern er sagt eine der wichtigsten Botschaften, die nun von großer Bedeutung sind. Wie gesagt, er leitet das ein, das ist wichtig mit dem Satz, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wodurch? Und jetzt sagt er diese Botschaft in einem Gleichnis. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Das heißt, es bleibt für sich, es bleibt unfruchtbar. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und damit weist Jesus natürlich mit großer Deutlichkeit auf sein Sterben hin. Und nun, ihr Lieben, es ist so wichtig an dieser Stelle wie in manchen anderen Stellen. Der Johannes ist überhaupt derjenige, der an dieser Stelle sehr deutlich ist. Damit sagt er zunächst einmal, das Sterben Jesu ist die größte Verherrlichung Gottes und Jesus, die es überhaupt gibt. Die Stunde ist gekommen, dass er verherrlicht wird. Er heißt nicht, die Stunde ist gekommen, wo meine Tragödie beginnt, wo mein Drama beginnt, wo meine Katastrophe beginnt, wo mein Unglück passiert. Er sagt, wo ich verherrlicht werde. Ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir das immer und immer wieder unter diesem Gesichtspunkt verstehen. Jesus ist gekommen, um zu sterben, um wie ein Weizenkorn in die Erde zu fallen, um sein Leben dahin zu geben in den Tod. Ganz bewusst, er selber hat sein Leben in den Tod gegeben. Wir werden am Karfreitag noch mehr darüber sprechen, über die Bedeutung dieses Todes, aber es ist klar, Jesus gab sein Leben zu einer Erlösung für viele. Durch seinen Tod ist enorme Frucht entstanden. Vergebung der Sünden, ewiges Leben. Und wie gesagt, ihr Lieben, er starb zuerst für sein eigenes Volk. Er war der König der Juden und als König der Juden hat er sich für sein eigenes Volk, aber auch für uns. Aber das muss man so sagen, aber auch für uns. Zuerst für Israel, für sein eigenes Volk. Und an dieser Stelle macht Jesus deutlich, dass das, was jetzt kommen wird, sagt er hier, das in diesen Geschehnissen wird Gott sich am meisten verherrlichen. Die Herrlichkeit Gottes ist in nichts anderem mehr sichtbar als in dem, was jetzt geschehen wird, nämlich wenn ich mein Leben in den Tod gebe. Das war völlig unerwartet. Das haben natürlich die Leute auch nicht einmal die Jünger verstanden. Aber von Jesus ist es wichtig, dass eine Offenbarung Jesu, es geht um ein Bild, das Jesus selber malt. Ihr Lieben, zu dem letzten Vers komme ich gleich. Ich möchte nur noch ein bisschen versuchen, das zusammenzufassen, was hier deutlich wird. Ich glaube, dass hier ein Bild über Jesus gemalt wird, wo zumindest in einer dreifachen Weise Jesus sich selber offenbart. Und wir müssen Jesus in dieser Art von Offenbarung, wie er sich offenbart hat, genauso ernst nehmen, wie er es getan hat. Sonst verehren wir einen amputierten Jesus. Diese drei Dinge, die in diesem Geschehen ist, das ich jetzt versucht habe, ein bisschen darzustellen, sind folgende. Erstens, Jesus offenbart sich als der König der Juden. Ihr Lieben, das ist wichtig. Das hat die Christenheit durch Jahrhunderte hindurch komplett ausgelassen. Viele Jahrhunderte hindurch und auch heute noch ist Jesus beschnitten an dieser Stelle. Er wird nicht als König der Juden gesehen. Ja, als unser Heiland, als unser Erlöser und so weiter und so weiter, als unser guter Freund und, aber nicht als König der Juden. Jesus hat ganz bewusst sich als König der Juden verstanden. Er war Jude. Er ist als Jude in Israel geboren. Er war immer gesandt als König der Juden. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen, da haben sie gesagt, wo ist der neugeborene König der Juden? Der König der Juden. Als Jesus hingerichtet wurde, da haben die Römer über seinen Kreuz geschrieben, Inri, Jesus von Nazareth, König, Rex Judorum, König der Juden. Es war als Spott, wer es gedacht, aber hat genau gestimmt. König der Juden. Und wenn er wiederkommen wird, am Ende der Zeit, wie wird er kommen? Als König der Juden. Er wird sich auf den Thron Davids setzen. Er wird in Jerusalem regieren. Er wird die Feinde Israels besiegen und richten. Und er wird in Jerusalem unter seinem Volk ein Friedensreich begründen. Er ist der König der Juden. Und ihr Lieben, deswegen ist es wichtig, dass auch wir ihn als König der Juden sehen. Neben dem anderen, wie er sich uns offenbart hat. Ihr Lieben, wenn Jesus sich so deutlich mit seinem eigenen Volk identifiziert hat und deutlich gemacht hat, er ist der König dieses Volkes und dieses Volk benutzt Gott für das gesamte Heilswerk, das Gott in Jesus überhaupt getan hat. Das hat alles mit den Juden zu tun. Da kommen man keine Heiden vor, außer die Römer, die ihn töten dann am Kreuz. Aber alles ist unter dem jüdischen Volk. Wenn Jesus sich so identifiziert, dann will er, dass auch seine Jünger sich mit seinem Volk identifizieren. Und ihn auch sehen als den König der Juden und den, der in Israel eines Tages sein Reich vollenden wird. Und dass es ihm wichtig ist, dass das geschieht in Israel. Und da braucht er jeden Jünger. Ihr Lieben, wenn wir Jesus nicht als König der Juden sehen, amputieren wir Jesus. Wenn wir als Jünger Jesu uns nicht mit Israel identifizieren, dann amputieren wir uns. Wir sind amputierte, abgeschnittene Jünger an einer gewissen Stelle, wenn wir das nicht wahrnehmen, wenn wir das nicht umarmen, wenn wir darum nicht in eine Haltung kommen zu seinem Volk, so wie Jesus sie hatte. Er hat sein Leben gegeben für sie. Das Zweite, Jesus offenbart sich hier als derjenige, der die Herrlichkeit Gottes zum Strahlen bringt. Als Träger der Herrlichkeit Gottes. Der Hebräerbrief, er ist das vollkommene Abbild Gottes. Er ist das vollkommene Abbild Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist in Jesus sichtbar. Die Stunde ist gekommen, wo er sich darstellt im Sinne von Verherrlichung. Das ist das große Wort.
Nun, Verherrlichung Gottes, das sind zwei Richtungen hier gemeint. Und das spielt ja auch diese ganze Geschichte und das Umfeld wieder, spiegelt es wieder. Nämlich er ist derjenige, Jesus, der darin die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, dass er sich während seines ganzen Lebenszeiten und während er aufgetreten ist und auch zum Schluss beim Lazarus als derjenige erweist, der die Not und der die Schwachheit und Sündhaftigkeit und die Bedürfnisse der Menschen kennt und sie stillt. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich darin, dass er sich herabbeugt und uns Menschen zur Seite steht wie ein guter Hirte und für uns sorgt. Jesus hat einmal gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nicht dürsten. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und als Jesus gekommen ist in diese Welt, sagt Johannes im ersten Kapitel, und wir sahen seine Herrlichkeit, dann heißt es eine Herrlichkeit voller Gnade, Erbarmen. Ihr Lieben, die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt sich im Leben Jesu in seinem Erbarmen mit den Verlorenen. Jetzt nicht nur mit der Sünde allein, sondern mit allen Bedürfnissen, die Menschen haben. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht so sehr nur darin zu sehen, wenn irgendeine Wolke erscheint, wenn er auf dem Berg war oder im Tempel dann eine Rauchwolke war und alle sind niedergefallen, das ist auch Herrlichkeit. Aber wenn die Bibel von der Herrlichkeit Gottes in Jesus spricht, dann spricht sie, Gott hat sich erbarmt in Jesus einer Menschheit, die geknechtet ist und der Jesus zu Hilfe kommt mit seinem Wirken an uns. Er gibt uns zu essen, er gibt uns zu trinken und so wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar, indem wie er barmherzig und gnädig ist. Und am besten zeigt das die Geschichte vom Lazarus. Ihr Lieben, als die Martha ihm begegnet auf dem Weg als Leute kommen und dass Jesus sagen, dass der Lazarus schwer krank ist und er kommen soll, dann sagt er ganz interessant, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Gott will eingreifen in Jesus in diese tiefe Not des kranken Lazarus, dann Gestorbenen, und seiner Schwester und der Familie, indem er ihn auferweckt, um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Die Herrlichkeit Gottes war nicht so sehr, dass er jetzt ein Schauwunder tut, sagt, schau, was dazu zu fähig ist, Gott, einen Toten kann aufwecken, sondern dass er sich erbarmt der Not, um seine Herrlichkeit zu erzeigen. Und dann ist er gestorben. Und dann kommt die Martha und sagt, hättest du nicht früher kommen können, dann hättest du ihn auferweckt, dann hättest du ihn heilen können. Und Jesus sagt dann zu ihr, Martha, Martha, ich sage dir, wenn du Glauben hättest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Noch einmal, wenn du Glauben hättest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann geht er zum Grab und weckt ihn auf. Die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt sich, indem dass Gott die Not der Menschen ernst nimmt und hilft. Ist das nicht eine tolle Botschaft? So wird Jesus offenbar. Die Herrlichkeit ist nicht ein Spektakel, das Jesus vollführt in irgendwelchen übernatürlichen, großen Ereignissen, die stattfinden, sondern dass er sich herabbeugt und unsere Not kennt. Und das Dritte, die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar in dem Gekreuzigten. Der Gekreuzigte, dieser Jesus, da erscheint Gottes Herrlichkeit am allergrößten. Die Stunde ist gekommen, sagt Jesus, dass der Sohn verherrlicht wird. Und dann sagt er, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Damit wird deutlich, das ist die Herrlichkeit, von der er spricht. Und wenn er dann nachher noch spricht, es geht dann noch weiter, Vater, verherrliche deinen Sohn. Und umgekehrt, ich will dich verherrlichen. Dann geht es um diesen Tod. In dem Tod, in der Hingabe Jesu, in den Tod hat er sich verherrlicht.
Ihr Lieben, und nun, ja, vielleicht noch zu diesem anderen, mit diesem, wo sich Gott herabbeugt und diese Herrlichkeit zeigt. Es ist so wichtig, dass wir das auch ernst nehmen und sagen, das ist absolut der Wille Gottes, dass er seine Herrlichkeit zeigt, auch heute, dass er unsere Not stillt. Dass er Kranke heilt, dass er das und das geschieht und unter uns tut, auch an Zeichen und Wundern, die er tut. Und ihr Lieben, wenn Menschen oder Christen Jesus nicht so sehen, dass er auch heute noch die Herrlichkeit Gottes zeigt, indem er Wunder tut, dann amputieren wir Jesus. Wir lassen nicht etwas weg, weil es unwichtig ist, sondern wir amputieren ihn. Und Jünger Jesu, die diese Seite weglassen, die nicht rechnen damit, dass heute noch Jesus große Wunder tut, das sind auch amputierte Jünger. Und das Dritte genauso. Das ist die größte Art von Herrlichkeit, dass Jesus sich als der Gerettete darstellt. Dass er sagt, ich bin gekommen, um zu sterben. Ihr Lieben, viele Christen, oder sagen wir mal, vielleicht sind ja dann auch nicht Christen, aber sie bezeichnen sich so, die nehmen Jesus in Anspruch, in den Mund. Sie verehren ihn, aber nicht als Gekreuzigten. Das spielt keine Rolle mehr, das ist ein Unsinn. Aber Jesus als der gute Mensch, Jesus als der große Revolutionär, Jesus als derjenige, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten. Jesus als derjenige, sozusagen, der das große Vorbild der Menschheit ist. Ja, das nehmen wir an, aber sein Tod ist nicht wichtig. Das ist was Grausames. Ihr Lieben, das ist das Entscheidende. Sein Tod ist das Entscheidende. Macht das andere erst dann wichtig und sinnvoll. Er ist gekommen, um gekreuzigt zu werden. Wenn wir dieses wegtun von ihm, dann amputieren wir Jesus an der entscheidendsten Stelle. Wenn es nicht mehr das Kreuz ist, das im Mittelpunkt steht, und dann natürlich damit die Auferstehung. Und, das ist das Letzte jetzt, und damit komme ich auf diese letzten Verse, die Jesus hier sagt, so wie der Meister auch die Jünger. Wer Jesus ernst nimmt darin, dass er sich verherrlicht hat, dass er diesen Todesweg gewählt hat, das muss auch der Weg der Jünger sein. Wer Jesus nachfolgen will, der muss auch sein Leben hingeben. Und wenn er sein Leben hingibt, dann wird er das neue Leben in Jesus gewinnen. Es geht auch für den Jünger durch den Tod hindurch. Wenn ein Jünger diesen Weg verweigert, ist er ein amputierter Jünger. Dann ist er nicht seinem Meister gleich. Wer sein Leben sozusagen nicht hingibt, wer sein Leben erhalten will, wer sein Leben liebt, wie es hier heißt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben hasst, der wird es gewinnen. Nur lieben und hassen hat hier nichts mit Gefühlen zu tun, nur dass es nicht missverstanden ist, sind Bilder. Es ist nicht ein Hassgefühl oder ein Liebesgefühl, um das es geht, sondern liebt heißt, wer an seinem Leben hängt. Das ist damit gemeint, ja? An seinem Leben, und das heißt eben an seinem Leben, an seinem ich-bezogenen Leben. Darum geht es. Wer an seinem ich-bezogenen Leben hängt, wer also sein Ich in den Mittelpunkt nach wie vor stellt, wer nur um sich selber kreist, nur um seinen eigenen Erfolg, nur um seinen eigenen Reichtum, nur um seine Anerkennung, nur um seine eigenen Pläne, seine eigenen Wünsche sich alles dreht, der kann nicht mein Jünger sein. Es muss in den Tod gegeben werden. Hassen heißt hier, sich davon distanzieren. Es aufgeben heißt hassen. Wer dieses Leben nicht aufgibt, immer zu jagen nach all den Dingen, die uns am wichtigsten sind, aber mit Jesus nicht viel zu tun haben, der kann nicht Jünger sein. Der ist ein amputierter Jünger. Deswegen auch wir müssen durch den Tod. Das heißt, wir müssen das, was unser eigenes Ich ausmacht, unsere Wünsche, unsere Pläne, unsere Anerkennung, unseren Erfolg und, Reichtum und was auch immer, das müssen wir aufs Kreuz legen. Es muss gekreuzigt werden. Und dann werden wir Frucht bringen. Dann wird das ewige Leben, sein Leben in einem unglaublichen Ausmaß in uns hervorkommen. Ihr Lieben, so stellt sich Jesus dar, als der König der Juden. Sehen wir ihn nicht so? Sind wir amputiert. Als derjenige, der Zeichen und Wunder tut und sich kümmert um uns. Wir können rechnen damit, dass er auch heute noch Wunder tut. Sehen wir ihn nicht so, sind wir auch amputiert. Er ist der, der gekreuzigt ist, der sein Leben in den Tod gegeben hat. Wenn wir nicht bereit sind, ihm zu folgen auf diesem Weg und unser altes Leben kreuzigen zu lassen, hinzugeben, um seinetwillen, damit er in uns regieren kann und seine Pläne, seine Wünsche, seine Dinge durch uns geschehen, dann sind wir amputierte Jünger. Dann sind wir nicht Jünger, wie Jesus es will. Wie der Meister, so die Jünger. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder neu offenbarst, wer Jesus ist. Du möchtest uns vor Augen stellen, wie du wirklich bist. Und wir wollen keinen Aspekt von dem, wie du dich uns offenbart hast, wollen wir als nicht wichtig erachten. Und darum bete ich auch, Herr, dass du jedem unter uns genau an der Stelle, wo du uns heute berühren wolltest, dass du das tust. Heiliger Geist, wir wollen offen sein für jede Berührung, die du in unserem Leben vollziehst, dass du uns mehr und tiefer Offenbarung gibst, wo wir etwas vernachlässigt haben oder außer Acht gelassen haben, dann mach es ganz groß durch deinen Heiligen Geist. Dafür danken wir dir. Amen.